Hallo und schönen guten Tag hier aus meinem Raumfahrstudio in Berlin. Herzlich willkommen zum Digital Business Podcast in der Live-Version. Das erste Mal auch in Zeiten von Covid-19 remote zusammen, aber nicht alleine. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Sven Gottschalk in Jena. Hallo Sven, grüß dich.
Grüß euch.
Sven, ich bin ja ganz ehrlich, in diesem ersten Versuch eines Live-Podcasts, als hätte die Welt noch nicht genug Podcasts, freue ich mich natürlich sehr, dich dabei zu haben, denn ich erhoffe mir von deinem Namen, dass wir suchmaschinenoptimiert durch die Decke gehen danach, wenn die Leute nach Podcast und Gottschalk suchen und auf den nun über 70-jährigen Tommy warten und dann uns zuhören, finde ich aber vollkommen in Ordnung. Worum soll es heute gehen? Zwei Dinge. Das erste ist, es ist ein Live-Podcast, sonst wird der Digital Business Talk ja aufgezeichnet und ich bin Herr und Host der ganzen Sache. Mein Name ist übrigens Oliver Kling, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und heute gibt es die Möglichkeit, dass sich die live eingewählten ZuschauerInnen im Chat beteiligen und dementsprechend auch ihre Fragen an dich und an uns positionieren können. Worum es gehen soll, ist ganz einfach, nämlich Lockdown im Einzelhandel. Du hast einen Laden in Jena, aber das kannst du alles viel, viel besser erklären. Sven, stell dich doch mal kurz vor, bitte.
Also hallo, mein voller Name ist Sven Gottschalk, bin ehemaliger Zwickauer und nach Jena gezogen und lebe aber jetzt hier seit über 16 Jahren und führe seit 14 Jahren ein Konzeptstore direkt am Markt im Zentrum von Jena. Und Konzept verrät schon, dass es mehrere Branchen sind. Nicht typisch, dass es ein Geschäft mit einer, sondern mit mehreren Branchen. Die großen nennenswerten sind Textil, ist Gastronomie und Veranstaltungen.
War das dein Hund?
Das war mein Hund.
Das war dein Hund. Herzlich willkommen, Svens Hund, auch hier in diesem Podcast. Ja. Genau, du hast es gesagt, du bist Ladenbesitzer in Jena und zwar des Del Corazons. Wir haben ja mit unserem Office in Jena, ich selbst sitze ja in Berlin, in einem unserer Standorte, eine räumliche Nähe auch zueinander. Also von uns aus dem Headquarter zu euch auf den Markt sind es, glaube ich, keine 200, 300 Meter Luftlinie. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Del Corazon und zu eurem Concept Store.
Da gibt es eine Menge zu erzählen.
Wir haben Zeit.
Welche Richtung möchtest du denn?
Beschreib mal, womit ihr handelt. Also unser Thema ist ja, vielleicht um da gleich nochmal den Rahmen zu bieten, ist der Lockdown im Einzelhandel. Das Ganze sozusagen jetzt will ich von dir wissen, wie waren die letzten 12 Wochen? Wie hat sich das auf euer Geschäft ausgewirkt? Und damit wir das tun können, muss ich natürlich erstmal verstehen und alle, die uns zuhören, was ihr da eigentlich für ein Geschäft habt oder du.
Ja, was haben wir für ein Geschäft? Also Haupt- und Kerngeschäft ist Textil. Beim Textil ist das vom Markt her gesehen eine Mittelpreislage, wo wir viel mit skandinavischen, deutschen spanischen Labels handeln. Frauen wie Männer, kleine Kinder, Sortierung ist auch dabei. Haben wir ungefähr auf 150 Quadratmeter, auf 2 Etagen. Der Mann ist oben, die Frau ist unten. Die Frau hat mehr Platz, der Mann ist auf weniger Quadratmeter begrenzt. Der andere Teil des Ladens ist eine kleine Gastronomie mit großen Tischen, wo man untypischerweise zu einer klassischen Gastronomie an großen, langen Tischen zusammensitzt, statt an kleinen, einzelnen, was auch beabsichtigt ist. Und durch den Mix der 2 Geschäfte haben wir natürlich auch unser Sortiment darauf angepasst. Das heißt, wir haben eher den hochwertigen Snackbereich statt die klassische Restaurant- und Mittagsküche. Dazu vielleicht später nochmal mehr. Und was wir noch gleich bedacht haben nach der Konzeption unseres Geschäfts, dass wir auch im Geschäft selber Tages- und Abendsveranstaltungen bis zu einer gewissen Personenzahl stattfinden lassen können.
Was sind das für Veranstaltungen?
Ganz verschieden. Es geht von Firmenseminaren, die einfach mal einen anderen und exklusiveren Rahmen haben möchten, zu kleineren Führungsmitarbeiterseminaren, zu geschäftlichen Treffen, wenn man es mal im Allgemeinen sieht, aber auch, was zwar seltener ist, private Geburtstage oder kleinere Hochzeitsveranstaltungen, die wir schon hatten.
Wie groß ist denn euer Laden? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Insgesamt ist der 220 Quadratmeter auf zwei Etagen. Der untere Bereich ist, würde ich behaupten, ca. 150 Quadratmeter. Und oben hast du nochmal 70. Ne?
Und dort teilt ihr es in Gastro und Textil. Das habe ich verstanden. Wie ist denn Corona bei euch eingeschlagen vor 12 Wochen?
Wie oder wann?
Wie?
Wie? Da kann man sich vorstellen, ich habe vor kurzem einen Film gesehen und wenn man so eine Beton Abräumbirne sieht, so ungefähr hat es sich angefühlt. Und das ist eine Beschreibung, um einfach zu erklären, dass das so hart und plötzlich kommen kann, dass man das, glaube ich, nicht denkt. Wie wenn so eine Abrissbirne falsch gelenkt wird und auf einmal das gut sanierte Haus eingerissen wird.
Ja? Okay.
Der Vergleich dazu ist halt, weil man das nicht erwartet und eigentlich beruhigt in seinem Wohnzimmer sitzt und sagt, okay, der Tag ist schön. So ungefähr stelle ich mir das vor, wenn dann die Glocke in meine Wohnung fällt, ungefähr. Also es kam sehr plötzlich. Wir haben uns mit dem Thema vorab, bevor es bei uns eingetroffen ist, nicht beschäftigt. Also ich würde behaupten, unsere Mitarbeiter, aber auch ich selber, bin natürlich Nachrichten informiert, Zeitungsleser, aber man kann natürlich auch nicht jeder Nachricht, jeder Information nachgehen. Gibt es verschiedene Interessen, es gibt verschiedene Prioritäten. Also das heißt, der Start der Sache in China, den hat man natürlich mitbekommen, aber nicht für hier ernst genommen. Ne? Und das ist dann halt dadurch noch plötzlicher geworden, weil man das nicht so vielleicht verfolgt hat. Und dann geht es halt sofort als kleiner Händler im Zentrum der Stadt sofort an Ängste, die so herauskristallisieren. Man denkt an die Mitarbeiter, man denkt an den eigenen Laden. Was soll das jetzt heißen? Sofort schließen? Wer dürfen Sie das? Stellen sich unglaublich viele Fragen. Und das haben wir erlebt im Team. Wir sind ein Team von 5 festangestellten Mitarbeitern und dazu 3 Auszubildenden plus einigen Pauschalkräften. Also das Team hat eine Maximalzahl von vielleicht grob gesagt 20 Personen. Und die mussten auch erstmal alle informiert werden, so dass die Information ankommt, trotzdem keine Ängste hervorgerufen werden, die vielleicht noch gar nicht nötig sind. Ne? Also es sind ja auch ganz verschiedene Geschichten. Es sind Mütter, alleinerziehende Mütter, es sind Mütter mit klassischen Familien, es sind Studenten, es sind junge Leute, die alleine wohnen und die können mit den Informationen ja ganz verschieden umgehen. Und wir haben versucht, eine Base zu bauen, um auch die Ängste klein zu halten.
Ja. Wie waren denn dann die ersten Tage? Also als dann ja auch die Fakten auf dem Tisch lagen, als dann klar war, ihr müsst erstmal schließen, hast du dich dann mit dir ins eigene Seminar begeben und überlegt, wie geht's jetzt weiter? Hast du dein Team mit einbezogen? Wann seid ihr vielleicht an einen Punkt gekommen, wo ihr kreative Lösungen gesucht habt? Also wie lang hat die Ohnmacht gedauert?
Na gut, das müsste man von außen betrachten. Selber mein Gefühl dazu ist, dass die Ohnmacht recht kurz war. Aber es kommt natürlich einmal die Phase, dass ich selber zu mir finden muss. Wer bin ich gerade als Chef? Was möchte ich erreichen in dem Moment? Und wobei kann ich helfen? Was ist meine Rolle? Ich glaube, da habe ich viel auch instinktiv gehandelt, also gar nicht unbedingt an alle möglichen fachlichen Dinge, die ich abgeklopft habe, sondern habe instinktiv gesagt, okay, ich baue das in Etappen auf, ich nehme mein Kernteam zusammen, die alle Informationen erstmal mit mir zusammensammeln. Wir finden einen Weg dahin, wie wir damit umgehen. Ich gebe die Hand darüber und sage, ihr müsst keine Ängste haben, wenn es um irgendwelche existenziellen Sachen geht. Da lassen wir uns das einfallen. Dafür haben wir dann zusammen auch Lösungen gefunden. Und mit dem Kernteam haben wir sozusagen die Informationen ans große Team gebracht und konnten dann auch unmissverständlich ja jede Frage im großen Rahmen auch beantworten. Und dann kam sozusagen erst die Umsetzung, dass die Gastronomie zuerst schließen musste. Und ich glaube, 4 Tage später dann auch der Textilladen. Und ich würde behaupten, nach der Schließung und dem Plan, den wir entwickelt haben, kam erst die Kreativphase.
Wie abhängig seid ihr denn von dem Ladengeschäft? Also habt ihr noch Kanäle, die ohne euren Laden und ohne die Ladenfläche funktionieren?
Ja, man müsste sich so vorstellen, dass wir sind ein Textilgeschäft ohne eine Filiale, also keine Textilfiliale. Wir haben noch eine Außenstelle, wenn es um die Gastronomie geht, ein kleines Café noch näher bei euch, direkt in der Goethe-Galerie, das Casero. Und das heißt, wir sind eigentlich nur mit aktiven, lokal anwesenden Kunden tätig, haben uns irgendwann mal dagegen entschieden, unser Essen liefern zu wollen, weil wir eher im Snackbereich sind und das was Aktives und Emotionales ist, was du mal nebenbei machst mit einer kurzen Entscheidung, was aber nicht wie ein warmes Essen oder was auch immer in die Bestellbox wie eine Pizza sollte. Und haben uns irgendwann auch, aber eher auch aus einem Gefühl heraus, gegen den Online-Auftritt entschieden, weil diese Szene für uns zu groß wurde. Also wir selber sehen uns als kleines Rädchen und haben nicht so ein spezielles Sortiment, um uns nur mit unserem Sortiment online abzuheben. Das können wir mit unseren Emotionen, mit unseren Fachlichkeiten, mit unserer Beratung und haben uns deshalb vor, ich glaube, damals 6 Jahren gegen den Online-Shop entschieden. Also haben wir in kurz gesagt zu der Zeit eigentlich keinen Auftritt gehabt, um weiter Umsatz zu generieren.
Okay, das verstehe ich dann eben im Sinne von, ihr seid vollkommen abhängig von der Fläche. Du hast gerade schon begonnen, darauf einzugehen, was macht denn euren Markenkern aus? Also du hast gesagt, dass ihr im weltweiten Handel, also im Online-Handel, nicht denkt, nicht bestehen zu können, weil ihr dazu zu kuratiert seid. Wahrscheinlich bei 220 Quadratmetern hättet ihr auch wenig Kapazitäten für wirklich eine Warenwirtschaft und ein Lager, um halt um Produkte halt wirklich dann von dort zu bedienen. Wie ist das? Seid ihr sehr exklusiv? Habt ihr jedes Stück einmal, sogar vielleicht nur in begrenzten Größen? So was ist der Markenkern, wenn dem ihr euch dann regional als Textilort, als Boutique unterscheidet?
Ja, wir sind nicht das kann man gleich vorab sagen, im Designerbereich, wo jedes Teil nur einmal hergestellt wird. Also in der Hochwertigkeit im High-Fashion-Bereich, wie man es dann so nennt, sind wir nicht. Wir sind im mittleren bis hohen mittleren Bereich beim Textilien und achten auf die Herstellung, auf die fairen Arbeitsbedingungen mit unserer Auswahl der Labels. Und das immer mehr. Der Markt ist gewachsen und dadurch haben wir die Chance, viel größer unser Sortiment danach auszuwählen. Wie gut ist eine Baumwolle? Wie wird sie hergestellt? Ist es, in kurz gesagt, eine Bio-Baumwolle? Ist es, sind es Materialien, die natürlich sind, keine chemisch hergestellten Sachen? Sind sie vielleicht sogar recycelt, was dann auch wiederum mit chemischen Dingen spannend ist, wie recyceltes Polyester? Mit solchen Themen befassen wir uns und dadurch wird der Arbeitsaufwand und die Herstellung der Klamotte meistens aufwendiger. Und aus dem Grund entsteht eine mittlere bis hohe Preislage.
Seid ihr dann in Brandstore? Also beispielsweise Übernehmt ihr komplette Kollektionen solcher Hersteller von Skunk Funk, Armed Angels oder wählt ihr auch in den Marken bewusst die Kollektionen nochmal aus?
Letzteres, wir wählen in den Kollektionen nochmal eine feine, für uns passende Auswahl, für unseren Kunden, für unsere Region, für unser Wetter. Darauf suchen wir sozusagen in den einzelnen Labels nochmal die feine Auswahl. Mhm.
Habt ihr da in der Zeit Kontakt zu den Labels gehabt? Also gab es in der Ideenphase, der Innovationsphase irgendwann den Moment, wo ihr gedacht habt, na, vielleicht werden wir doch so eine Art Online-Reseller und transportieren unsere Marke doch digital und versuchen die Produkte, die wir zumindest auch auf der Fläche gewählt hätten, an den Mann, die Frau zu bringen?
Ja, es ist ja ein sehr attraktiver Markt und es interessiert uns natürlich auch, unsere Denkweise da vielleicht rein zu transportieren, sind aber da immer wieder an Grenzen gestoßen. Und ich nenne es mal das kältere Business, einfach nur zu verkaufen, ohne noch was zu geben. Ich nenne es mal erstmal grundsätzlich ein Gefühl oder eine Message für uns. Das ist nicht der Anspruch, der bei mir im Vordergrund steht. Also mein Anspruch ist nicht nur Geschäft zu machen, sondern auch das, wobei ich Freude habe oder hinter was ich stehe, auch vielen anderen Dingen parallel zu zeigen. Und sage ich mal, viel mit inspirierenden Sachen auch noch Lebensfreude den anderen zu bringen, sagen wir es mal so.
In welchem Verhältnis, so prozentual, steht denn bei euch Produktauswahl, also tatsächlich die Handelsgüter oder die Waren, zu dem, ihr seid ja ein Concept Store, zu dem Erlebnis, also zu dem Erlebnis der Gastro, zu dem Erlebnis des Shoppings bei euch. Wie wichtig ist da welcher Anteil oder wie hoch?
Das ist schwierig. Ich glaube, das baut sich jeder Kunde selber die Gewichtung. Was wir versuchen auf unglaublich vielen Ebenen dich als Kunde anzusprechen. Also wenn du bei uns in den Store reinkommst, hast du viele Emotionen, die dich abholen können. Du kommst in eine kleine, vielen Pflanzen, Ähnlichkeiten zu schenken, allen möglichen Dingen dich sofort, ich sag mal, auch optisch abholt und du machst 2-3 Schritte weiter, hast eine Vitrine, wo Kuchen, unsere Produkte wie Stullen und Quiche präsentiert werden und da versucht man natürlich auch, und das machen ja viele Cafés, nicht nur das Produkt hereinzuschieben und zu sagen, am besten fliegt es so schnell wie möglich wieder zum Kunden. Das ist natürlich der Wunsch grundsätzlich, aber wir versuchen das auch in allem, was wir machen, ästhetisch zu haben, appetitlich das anzurichten und das nicht nur auf die gastronomische Sache über appetitlich spricht, sondern genauso dann auch im Textil, bei den Geschenkideen, beim Schmuck, bei allem, was wir noch bei uns eine Rolle spielt, soll dich das emotional, soll eigentlich dann ein voller Kreis gebildet werden. Ne? Du kommst rein, du interessierst dich für eine gewisse Wertigkeit, siehst eine Vase, bist vielleicht gerade umgezogen, siehst noch eine Pflanze, baust dir das zusammen, sagst, ich brauche vielleicht noch was Kleines Schönes zum Schenken und denkst eigentlich noch gar nicht an dich, sagst aber, siehst eine Menge und entweder du merkst es vor oder wirst gleich emotional ein bisschen abgeholt. Ich brauche vielleicht noch eine Hose oder ein schickes Oberteil für heute Abend, wenn ich nochmal wieder in den Club darf. Also du hast ganz viele Möglichkeiten und ganz zur Not findest du nichts und hast vielleicht einfach ein gutes Gespräch gehabt. Wir haben dir viele Dinge erzählt, vielleicht auch Sachen, die wir neu entdeckt haben, die wir vielleicht mit aufnehmen wollen oder die demnächst kommen. Vielleicht auch einfach eine kleine Geschichte von jedem privat, weil wir kennen natürlich auch schon sehr viele Kunden, die viele Jahre zu uns kommen. Das ist natürlich auch ein schönes Verhältnis.
Ja. Wie ist da, das sind für mich zwei Aspekte.
Mein Hund.
Dein Hund. Zwei Aspekte. Einerseits, genau, wie ist das Feedback der Kunden auf euren Ansatz, also auf diesen Erlebnisansatz, diesen Inspirations- und diesen Begegnungsort, also weniger Fast Fashion, weniger Fast Food, sondern das Ganze klingt ja für mich sozusagen sehr slow und durchdacht. Also wie ist das Feedback? Und das Zweite, haben ja viele Händler auch Angst oder merkst du was davon, dass aber vielleicht trotzdem auch Menschen zu euch in den Laden kommen, sich dort inspirieren lassen, genau das Produkt sehen, das sie wollen und dann trotzdem genau denen im Zweifel sagen, yo, aber ich schaue nochmal im Webshop nach, ob es nicht bei Avocado Store, wem auch immer, das Ganze für 20 Euro weniger gibt.
Das Feedback erstmal, vielleicht auf das Erstens, ist großteils eigentlich sehr positiv. Das bestätigt uns und motiviert uns natürlich jeden Tag. Natürlich hast du auch mal Kritik, aber das ist eigentlich, ich sehe Kritik nicht wie viele vielleicht so, dass mich das ärgert, sondern nur mit Kritik können wir ja eigentlich auch die Schritte weitermachen. Also natürlich hören wir gerne ein Lob und auch vielleicht manchmal lieber, aber man muss auch ehrlich sein, nur mit Lob mache ich keinen nächsten Schritt. Und darum ist mir das lieb, wenn jemand auch ein bisschen Anspruch mitbringt und sagt, ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass meine Jacke auf Kopfhöhe angebracht ist, dass ich direkt drauf zulaufe. Das ist vielleicht jetzt eher so auf spaßiger Ebene, aber man kann sich ja auch geschmacklich, und das ist ja ähnlich wie Kunst. Du kannst ein wunderschönes Bild sehen, aber ich sehe das nicht. Und so ähnlich ist es bei Geschmack. Also wenn mir meine Erbsenstulle, die ich gerade frisch zubereitet habe, das meine Lieblingsstulle ist, dann könntest du sagen, ich mag keine Erbsen. Und in die Richtung, das ist eine alltägliche Kritik und die ist völlig okay. Wir sind sehr variantenreich und arbeiten sehr saisonal. Aus dem Grund ist das was Gutes, auch wenn mal was Kritisches kommt. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich eher Feedback, wo wir sagen, wir sind motiviert, genau diese Motivation, die wir ausstrahlen wollen, auch zu leben. Also wir haben das schon, dass Leute sich ein Vorbild nehmen in vielen Dingen und das selber auch mal zu Hause probieren und sich natürlich auch mal ein Rezept holen oder grundsätzlich auch ihr Bewusstsein überdenken für dieses ganze, ich sag mal, im großen Sinne ihr Leben. Von den Textilien brauche ich viel, nehme ich es lieber hochwertig, aber dafür wenig. Und das sehen wir auch als kleine Aufgabe. Wenn du das Thema Angst ansprichst, in Richtung, dass der Onlinehandel uns da sozusagen gefährdet, die Angst war mal größer, als wir, sag ich mal, von unserem ersten, wir sind jetzt 14 Jahre da, nach dem 7. Jahr, jetzt passt es gerade gut, weil es die Hälfte ist, hat genau so einen Punkt uns im Kopf erwischt, dass wir gesagt haben, der Onlinehandel wird für uns immer größer. Und es könnte eine Konkurrenz sein, wo wir vielleicht einen Schaden von tragen oder vielleicht sogar unsere Existenz bedroht ist. Den Gedanke hatten wir. Und den haben wir aber für uns so umgemünzt, dass wir gesagt haben, wir finden Möglichkeiten, uns exklusiver darzustellen, lokal als besonders zu verpacken, ohne online nicht gut zu finden, aber es gesünder zu vermitteln. Also wir sagen, natürlich kannst du bei uns gucken. Du kannst es auch anprobieren, du kannst es auch fühlen. Aber wenn du es dann dauerhaft online kaufst, wirst du dieses nicht mehr machen können. Also, das ist eine ganz interessante Logik, wenn du sagst, du nutzt diese Fachlichkeit und diese Liebe dahinter, dann musst du es ja auch irgendwie erhalten wollen. Und das muss nur ein gesundes Beispiel bleiben. Also, wenn wir deine Lieblingsjacke haben, aber nicht in der Farbe, die es eigentlich noch gibt online, dann verstehe ich jeden Kunden, der sagt, warum soll ich die nicht online bestellen? Vielleicht bekommen wir sie nicht bestellt oder vielleicht bekommen wir sie einfach grundsätzlich nicht, vielleicht wollen wir sie auch einfach nicht. Ne? Weil es vielleicht zum Schluss nicht unsere erste Wahl der Farbe war.
Also in unserem Beratungsgespräch stellen wir zwar fest, dass du so rumlaufen kannst, aber empfehlenswert ist das auf gar keinen Fall.
Nicht.
Aber gut. Ne?
Mhm. Aus dem Grund sage ich, wir gehen da ganz gesund mit um. Wir sagen, es soll online geben. Es ist eine ganz tolle Sache. Es ist viele Kunden mögen auch dieses anonyme Shoppen. Und wir überreden auch keinen dazu. Wir zeigen nur, was es für Vorteile hat, zu sagen, du kommst bei uns rein und wirst ganz anders abgeholt. Ich mache immer ein kleines Beispiel. Wenn du sagst, ich suche ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Hose, dann wirst du auch das im Internet finden, weil der Markt im Netz ist riesig. Es gibt unglaublich viele Anbieter und wenn du diese Beschreibung, die du da dir vorstellst, nicht findest, dann stimmt da irgendwas nicht. Mhm. Und wenn du mit der Vorstellung im Laden bist und wir können die vielleicht nicht zu 100% erfüllen, können die aber vielleicht mal noch mit ein paar gekonnten Fragen überhaupt erstmal herauslocken, für was brauchst du es? Warum willst du immer nur schwarze T-Shirts und blaue Jeans? Und zum Schluss, wenn du dahinter stehst und sagst, das ist halt so, wie es ist, dann ist das auch okay für uns. Aber wir können dir natürlich auch für bestimmte Anlässe auch vielleicht mal einen zweiten Vorschlag machen. Und das ist dann einfach eine fachliche Beratung, die auch viel mit Emotionen zu tun hat, mit Menschenkenntnis. Und das fällt zumindest bisher noch online sehr schwer, weil nur mit den Daten, die du dann auch wiederum von dir selber eingibst, wirst du auch nicht mal zu irgendetwas anderem gebracht. Und dass es immer ganz wieder Anspruch ist, ne? Wenn du sagst, ich bleibe mein Leben lang, und da gibt es ja auch ein, zwei Vorzeigemenschen bei einem schwarzen Rolli und einer einfachen Hose, dann kannst du dich auf andere Dinge konzentrieren. Wenn du dich aber auch mit Textilien emotional beschäftigst, dann ist das Lokal manchmal spannender, sagen wir mal so.
Ich habe, glaube ich, auch mal gesehen, ihr habt eine sehr, sehr, auch eine gute regional vernetzte Instagram-Community neben den Hochzeiten. So, ihr veranstaltet, soweit ich weiß, auch wirklich Modenschauen, ne?
Einmal im Jahr, genau. Stellen wir sozusagen unsere aktuelle Kollektion vor. Das könnte man heutzutage sogar 6-mal im Jahr machen, weil die Kollektion viel schneller und schneller wechselt, ist schon das Passende. Aber wir haben uns für 2-mal entschieden, dass es erstens besonders bleibt, und dann hat sozusagen unsere Kundschaft immer wieder die Chance. Das ist eine sehr limitierte Veranstaltung, du kannst dich vorher anmelden, und wenn sozusagen keine Sitzplätze mehr frei sind, dann kannst du natürlich versuchen zu kommen, sitzt aber dementsprechend oder sitzt dann nicht mehr, sondern müsstest dann stehen. Also das ist eine sehr beliebte Veranstaltung, weil es nicht nur um die Modenschau geht, sondern um auch die Kunden zu treffen. Es gibt ein bisschen Musik danach, und das ist spannend. Und da haben wir viele Konzepte, die in die Richtung gehen, wie unsere Modenschau.
Das heißt, also unser Thema ist ja der Lockdown im Einzelhandel. Das heißt, könnte man sagen, ihr seid zwar juristisch Einzelhändler, aber euer Konzept ist viel, viel stärker Community und Lifestyle getrieben. Also wirklich ein Ort, an dem man sich trifft, an dem man sich austauscht, an dem man eben auch die richtigen Partner für diverse Ideen wie halt Catering, Events und Mode und Trends findet. Könnte man das so sagen?
Das könnte man so sagen. Das ist gewachsen über die Zeit. Also selber bin ich ehemalig, bevor ich vor 14 Jahren mit dem Laden angefangen habe, selber im Veranstaltungsbusiness gewesen. Also wir haben Konzerte, Lesungen, kleinere Veranstaltungen im Musikbereich gemacht. Und aus dem Grund haben wir das dann auch mit dem Laden immer wieder über die Jahre vermischt. Wir haben unser Publikum dadurch auch vergrößert, ganz andere Emotionen dazu auch entwickelt, zu sagen, okay, du siehst dich abends, quatscht, okay, was machst du, was machen deine Mitarbeiter, die teilweise mit waren, und dadurch entstehen da ganz andere Gesprächsthemen und andere Verbindungen. Und ich meine, das ist ja genau das, was viele in ganz verschiedenen Branchen mit Visitenkartenpartys machen oder sowas. Das ist ein ganz natürlicher Austausch von dem, was man macht, und man wird unterschwellig aufgeklärt, wie gut oder wie schlecht wir das machen. Und natürlich kannst du mit bestimmten Dingen wie eine Veranstaltung, eine Lesung, einem kleinen Konzert nicht davon reden, wie gut eine Klamotte ist. Aber du kannst von der Qualität und von dem, was wir an Stil verfolgen, das kannst du mit einer ganz anderen Emotion rüberbringen.
Ja, wir machen es dann nachher am Ende des Podcasts auch noch so. Wir blenden dann auch noch ein. Unsere Moderatoren wurden ausgestattet von und bringen noch ein paar Markenlabel-Logos unter. Mal schauen.
Bin ich gespannt.
Nee, das schaffen wir schon. Ich habe ja schon ein paar Brands gedroppt, ganz heimlich im Podcast. Ich habe jetzt ein ziemlich gutes Bild davon, was ihr macht und wie eure Kultur funktioniert. Also wie groß euer Laden ist, was eure Säulen sind. Du hast von der Gastro gesprochen, vom Textil, von der eher boutiqueartigen Auswahl, also wirklich von dem Austausch, auch von dem Austausch mit der Community. Jetzt sind wir sozusagen eigentlich an dem Teil gewesen, was macht was macht euer Geschäft aus? Und aber eigentlich unter dem Aspekt, was macht es aus, wenn es offen ist? Jetzt geht es ja um den Lockdown, das heißt, ich würde jetzt gerne die Kurve wieder kriegen. Du hast ja vorhin gesagt, dass es relativ schnell ging, dass ihr euch zusammengesetzt wird. Wie war es denn konkret? Was waren so die ersten Ideen, die euch gekommen sind? Was könnt ihr jetzt tun in dem Wissen, die Tür bleibt jetzt erstmal zu?
Da werden wir ganz verschiedene Fachlichkeiten. Also ich habe mir dann sozusagen meine Verantwortlichen einzeln genommen. Und wenn man mal bei dem ersten Thema Gastronomie anfängt, meine Köchin Victoria, die sozusagen mit mir ins Gespräch gegangen ist, mehrmals mal ausgewertet, okay, was könnten wir denn jetzt machen, um danach überhaupt einen Mehrwert zu haben? Ist ja schwierig. Wird doch alles schlecht. Also jetzt mal so in frisch gedacht. Aber es gibt natürlich auch Produkte und wir haben so zum Beispiel einen Chutney geschaffen, was sie in der Zeit mit uns getestet und geprobt hat. Wir haben Favoriten bestimmt, haben das jetzt produziert und haben jetzt sozusagen 4 neue Chutneys in 2 verschiedenen Größen, was ganz spannend ist. Und auch dazu noch eine Praline, die auch langlebig ist, die einen ganz tollen Geschmack hat, toll verpackt ist. Und diese Dinge waren sozusagen unter anderem Produkte für danach, die wir in der Zeit im gastronomischen Bereich herstellen konnten.
Ne? War das eine vollkommen neue Idee oder kamt ihr auch an den Punkt, wo ihr festgestellt habt, hey, wir haben eigentlich einen Backlog voller guter Ideen, die wir immer wieder geschoben haben, weil ja, das Geschäft läuft, wir müssen das Tagesgeschäft durchkriegen, also weil man so beschäftigt ist. Und wie, also hattet ihr sowas? Hattet ihr einen Backlog oder müsstet ihr wirklich komplett auf der grünen Wiese mit neuen Ideen beginnen?
Wir hatten auch was im Hintergrund. Natürlich sprichst du immer schon über viele Ideen und hast oft die Zeit dazu nicht. Also das war natürlich auch die schnell und leicht gedachte Fantasie von mir. Man nutzt die Zeit jetzt für die Dinge, die man einfach sonst nicht bewerkstelligen kann im Alltag. Wenn es dazu keine größeren Probleme geben würde, wäre das eine schöne Zeit gewesen. Ja, und so haben wir das halt angefasst. Wir haben viel auch natürlich aus Dingen, Ideen gearbeitet, die es schon so halb und viertels gab, muss man schon sagen. Ne?
Beispielsweise habt ihr wahrscheinlich erstmal renoviert.
Wir haben erstmal ein bisschen renoviert, bestimmte Ecken, die uns auch nicht mehr gefallen haben. Haben natürlich eine Inventur, wie es oft auch zu der Zeit noch, ich sag mal, Standard ist, die wir sonst im Alltag gemacht hätten. Und im Textil ist das oft so nach Ladenschluss, dann bis in die Nacht rein. Das konnte man dann jetzt natürlich ganz locker am Tag und über Tage verteilt mal ganz anders genau machen. Solche Dinge sind Standards. Und dann haben wir halt in den Abteilungen weitergedacht, was können wir noch machen? Und im Textil war es natürlich dann sofort und relativ schnell gedacht, lass uns bitte unsere neue Kollektion in irgendeiner Weise online bringen. Das ist durch die Geschichte, die wir vorher schon hatten, natürlich, das ist jetzt nicht einfach, einen Online-Shop zu bauen. Ich meine, wem erzähle ich das? Genau in der Qualität und so wie man das auch möchte, so wie der Laden wirkt, die Klamotte gut präsentiert in der Vielfalt, da wusste man und hofft man natürlich, dass wir so viel Zeit, wie so ein Online-Shop dauert, nicht zu haben werden. Mhm. Aus dem Grund haben wir uns für eine schnelle Version entschieden, haben das auf Facebook angedockt, haben da Fotos hochgeladen, kleinere Beschreibungen, Fotos selber von den Firmen genommen, selber keine gemacht. Also alles auf einer schnellen Ebene, wo wir sagen, für die schnelle Ebene stehen wir dahinter, aber für die Zukunft wäre das nicht unser Thema gewesen. Und den Test mussten wir laufen lassen. Das ist natürlich immer eine Sache, wie umwirbt man das, wie arbeitet man sich rein. Das haben wir stiefmütterlich zum Schluss gepflegt für die Zeit, aber es war natürlich erstmal ein Ausweg, die Kollektion sich anschauen zu können. Als Kunde ist toll. Wenn die Nachfragen kamen, haben wir auch da den Link zeigen können. Viele haben sich auch so schon mal informiert. Aber man muss als Feedback für die Aktion sagen, es wurde nicht direkt viel gekauft, sondern es wurde sich eher informiert und wurde dann sozusagen auf anderen Wegen gekauft. Aber alleine das ist ja wiederum was wir jetzt in der Zukunft ausbauen wollen, um das Schaufenster, was wir lokal relativ klein haben, vielleicht online etwas größer zu setzen. Und daraus, sage ich mal, ein anderes Interesse oder eine andere Frequenz auch ins Geschäft zu bekommen. Also das ist auch was, was wir uns wieder mitgenommen haben aus der Branche Textil. Und da natürlich auch viel mit unserem Instagram und mit unserem Facebook-Auftritt gearbeitet, mit vielen Bildern, kleinen Videos, Emotionen. Haben auch mal Kollektionsbilder an unseren eigenen Mitarbeitern fotografiert, was wir relativ oft machen. Und das sind Dinge, wo auch wiederum Anfragen kamen, auch Verkäufe stattgefunden haben, Geschenkideen für Ostern. Also sowas haben wir schon alles mit angegriffen und das war mehr oder weniger schon erfolgreich. Also da hat uns online oder überhaupt das Digitale sehr geholfen.
Okay, aber das ist ja natürlich wirklich ein Zwischenweg. Also du hast es ja schon betont, dass ihr auch keinen klassischen Webshop haben wollt. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie genau ich mir das vorstellen muss. Also die, klar, dass ihr die Bilder der Produkte und die Kollektion präsentiert, aber was habt ihr dann getan? Ihr habt Leuten angeboten, in den Laden kommen konnten sie ja nicht. Habt ihr dann die Klamotte dorthin gebracht? War das direkt ein Kauf? Gab es dann irgendwie eine andere Beratung? Oder also was war sozusagen das Ziel eurer Inhalte?
Der Inhalte, ja, Interesse zu wecken, weiterhin zu informieren, ist erstmal das größte Ziel, um zu sagen, okay, wenn der Lockdown aufgehoben wird, seid ihr informiert und auch neugierig. Das steht, sag mal, über allem. Aber ich sag mal, die nahen Ziele waren natürlich, Verkäufe zu generieren, zu sagen, okay, wir verschicken ein Paket und rechnen damit, dass es vielleicht auch zurückkommt. Oder Kunden aus der Hintertür bei uns das in der Tüte rausgeben, ähnlich wie ein Paket, dass es zu Hause anprobiert wird und dann zurückgebracht wird. Lauter so Kleinigkeiten, alles mit den Regeln, wie man es durfte, aber ja, das hat eigentlich gut funktioniert. Also wir haben relativ viele Pakete verschickt, kann man mal so dazu sagen.
Also wirklich Pakete verschickt, nicht die Hintertür-Pakete?
Nee, genau. Also ich dachte auch, dass die Hintertür attraktiver ist, um auch mal rauszukommen. Aber es gab natürlich dann auch, oder gibt auch jetzt ja noch viele, die auch zu Recht, ich sag mal, die Zeit im Außenbereich sich gespart haben. Ja. Aus dem Grund war das mit den Paketen eine gute Methode, um zu sagen, okay, ich kann in Ruhe in meinen eigenen vier Wänden die Dinge anprobieren. Und wir haben natürlich versucht, im Hintergrund mit vielen Nachrichten oder auch Telefonaten die Retour-Geschichte im Rahmen zu halten. Das heißt, wir haben mit vielen Fragen und auch Dingen in der Größe, Vergleiche zu anderen Firmen oder irgendwas, was schon zu Hause ist, einfach nur versucht, die Retourenquote klein zu halten, um zu sagen, dass nicht dieses typische Hin- und Herschicken, dieses ökologische Thema, ein bisschen ausbleibt. Zum Großteil auch sehr gut geklappt.
Kannst du da mehr zu sagen, wo da euer Kundenstamm herkam? Also wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, dass ihr lokal und regional sehr gut funktioniert, das erlebe ich in Berlin ganz häufig oder als Berliner bestellt man was und weiß auch, dass der Versand aus Berlin stattfindet, ärgert sich dann immer, weil es quasi von Berlin einmal nach Oranienburg geht und dann wieder zurück, obwohl es quasi 9 Kilometer entfernt ist. Habt ihr dann selber ausgeliefert oder wo kamen eure Kunden in erster Linie her? War das auch eine regionale?
Witzigerweise wenig aus Jena. Also das war dann eher so das Umland und ich sag mal alte Kunden, Bekannte, die weggezogen sind und woanders wohnen. Die sich sozusagen auch in der näheren Zeit damit gerechnet, dass wir irgendwann wieder öffnen, sich dem Laden nicht bedienen konnten und den Weg definitiv gegangen sind, um zu sagen, okay, erstens, ich helfe jetzt, zweitens, ich habe den Bedarf und möchte und wäre vielleicht als zu Ostern gekommen. Also es waren auffällig viele, die eigentlich von außerhalb Thüringens bestellt haben, sagen wir es mal so.
Okay, also ihr seid maßgebend für die Fashion, auch für Fashion auch überregional.
Naja, gut, das liegt, glaube ich, daran, das merken wir jedes Mal, wenn solche Feste wie Weihnachten, Ostern oder andere Pfingsten vielleicht, wo man wieder in die Heimat zurückkommt, die Bindung, wenn du einmal Kunde warst, ist recht groß. Also zum Beispiel, ich pflege seit vielen Jahren zu Weihnachten am 24. Noch im Laden zu sein bis 14 Uhr. Und wie viele Besucher, die manchmal das ganze Jahr nicht da waren, da nochmal reinkommen, alleine manchmal auch nur für den Hallo, natürlich auch noch für einen schnellen Kauf, was auch immer, das ist schon was sehr Besonderes. Und das haben wir ab und zu im Jahr, dass solche Feste, wo man nach Hause kommt und mit der Familie die Familie besucht, natürlich auch solchen 14 Jahre alten Läden nochmal Besuch abgestattet wird.
Das klingt natürlich nach einem sehr, sehr hohen Vertrauensvorschuss oder generell auch das, was du ja schon beschrieben hast und wir zusammengefasst haben, also dieser Community-Gedanke, dieses Netzwerken, sich austauschen. Am Ende vom Hallo-Sagen zahlt sich ja aber leider eine Rechnung nicht, um das ganz ketzerisch zu sagen. Was habt ihr in der Zeit neben den neuen Produkten, habt ihr auch Ideen entwickelt, wie ihr eure Einnahmenverluste minimieren könnt?
Ja, das kam natürlich, das Thema kam zum Schluss, aber das war auch das Wichtigste, war einfach mit einer kleinen Voridee, weil viele Freunde von mir in anderen Branchen auch schon mal das Thema Crowdfunding unternommen haben. Ich fand das eine unglaublich sympathische Idee in der Form, wie ich es kannte. Und jetzt, um zu münzen auf unser Problem, war das emotional gar nicht so einfach, Crowdfunding aufzurufen. Ich kenne ein, zwei Sachen. Ich schreibe ein Buch, habe ein ganz tolles Thema und begeistere euch damit. Gebt mir doch was dazu. Ich gebe euch die Leistung X. Und dafür kann ich es überhaupt erst machen. Mal als Beispiel. Aber es gibt noch ganz viele andere tolle Projekte, auch auf der Plattform, wo wir gearbeitet haben. Jetzt sind wir ein kommerzielles Geschäft mit ganz vielen Emotionen natürlich, aber wir sind ein kommerzielles Geschäft, wo es um Verkauf geht. Und da natürlich so eine Plattform zu nutzen, ist etwas anders, als es typisch ist. Und zu der Zeit haben sich dann, als wir angefangen haben, noch nicht so viele Dinge, aber es gab schon einige Spendenaufrufe für gastronomische Einrichtungen, die sich noch etwas schwerer halten können durch mehr Personalaufwand und Pipapo, sage ich einfach mal. Wir haben es mit viel Überlegung dann mit Aktionen und Paketen probiert, einen Gegenwert zu bilden, um mit der Aktion auch an den Start gehen zu können. Und haben uns überlegt, was halten wir von Gutscheinen, was halten wir von Verkauf von Produkten für dieses Geld, was da. Und zum Schluss ist das nur schnell gedachtes Geld. Also ich sag mal, ein klassischer Gutschein, vielleicht für viele, die sich damit nicht so beschäftigen müssen, ist, natürlich, wenn du bei uns einen Gutschein kaufst, haben wir eine Einnahme, aber irgendwann kommt auch der Gegenwert des Produkts.
Ja, das ist auch was mich immer gefragt hat, wenn, also gerade bei auch einer Gastro, das ging ja dann auch recht schnell, dass es sich dahingehend entwickelt hat, hier kauft ihr einen Gutschein für 2 Bier und spende noch plus X, weil ich auch am Ende gedacht habe, naja, aber wenn ich in 6 Wochen, wenn alle vorbeikommen mit einem 2-Bier-Gutschein, dann schenkt ihr da Fass um Fass aus und nehmt genau 0 Euro ein, also das ist ja auch nur ein verzögerter Tod.
Genau. Das heißt, das darf man nicht vergessen. Also das war bei ganz vielen eine ganz schnelle Aktion mit den Gutscheinen, weil es natürlich, ich sag mal, die verbreitetste Form ist, um zu sagen, ich habe auf alle Fälle danach keinen Verlust auch als Kunde. Bin aber als Geschäft dazu ja beauftragt, das Produkt vorzuhalten. Du jetzt mit dem Beispiel als Bier, bei uns können es die Textilien sein, der Kaffee oder das Brot. Und wenn das Überhand nimmt, was man sich ja eigentlich erhofft bei so einer Aktion, dann hat man eigentlich seinen späten Schaden beschrieben. Also okay, muss es anders jetzt, sein.
Ne? Genau, und dann weiß ich jetzt, was ihr nicht angeboten habt. Erzähl doch mal, was ihr für Lösungen gefunden habt. Was habt ihr angeboten? Was bietet ihr oder bietet ihr es gar noch immer an?
Nee, wir haben es angeboten. Die Aktion ging, ich glaube, 30 Tage. Und wir haben sozusagen verschiedene Pakete gepackt. Du konntest von dem Wert von 35 Euro bis 150 Euro, gab es 4 verschiedene Pakete. Und die konntest du so abschließen, dass du, ich mache ein Beispiel, 35 Euro spendest. Und bist für ein Jahr lang in unserem System gelistet, bekommst auf alle Produkte, die du im Textilbereich kaufst, 5%. Mhm. Das heißt, du genießt einen Rabatt übers Jahr und wirst aber dazu aufgerufen, natürlich zu kaufen, um den Vorteil auszunutzen. Das hat ganz viele tolle Ecken. Und zum Schluss auch ist es eine absolute Win-Win-Situation auch für den Kunden, weil wenn er ein treuer Kunde ist oder wird, dann hat er relativ schnell sein Invest raus. Und wir haben aber trotzdem sozusagen einen gesunden Nachlass gegeben, haben aber trotzdem noch an dem Produkt eine Kalkulation, um weiter zu überleben. Und das war für uns das Wichtigste und auch das Schwerste, sowas zu konstruieren, haben das dann nochmal auf unsere Gastronomie umgewandelt und haben das auch als Kaffeekunde, also als Kaffeeliebhaber, hast du sozusagen mit einer 100-Euro-Investition für ein Jahr lang jeden Tag einen schwarzen Kaffee, was ich relativ schnell rechnen kann, wer sich's übersetzt. Aber dafür musst du auch jeden Tag bei uns Kunde sein. Und das ist eine Überlegung, die für uns trotzdem aufgeht. Haben dann noch gesagt, okay, es gibt Emotionen, wo jemand sagt, ich will gar nicht jetzt euch noch mit Klamotte oder Kaffee vielleicht. Ich habe Lust, vielleicht sogar zu sagen, ich bin der Helfer oder Herzenskunde und habe eine kleine Tafel im Laden und werde davor, wäre vorgestellt als Helfer von der Corona-Zeit. Ich übersetze es mal jetzt so ein bisschen umgangssprachlich. Das haben wir auch angeboten. Du kannst so deine Heldentafel, haben wir es genannt, da konntest du dich einkaufen. Und die vierte Aktion, die kurz vor Schluss erst freigeschalten wurde, war eigentlich, dass du für den Eurobetrag, ich glaube 150 Euro, dir einen Abend maximal mit 5 Personen alleine im Laden nach Ladenschluss reservieren konntest. Das heißt, ohne irgendwelche Zusatzkosten zu haben in Richtung Miete oder Personal, kannst du dir deinen Lieblingsmitarbeiter raussuchen und der begleitet dich nach Ladenschluss mit deinen Freunden und was auch immer du da für eine Fantasie entwickelst, aber shoppt, aber sich einfach betrinkt an der Bar. Das liegt natürlich noch bei dem jeweiligen Spender, aber sowas sind halt spannende Sachen gewesen, die auch natürlich mit ein bisschen Humor verkauft wurden. Und wir haben es, glaube ich, 2 Tage vorher das dann auch geschafft, die Grenze, und waren da sehr froh, weil diese Summe, da sprechen wir von insgesamt 15.000 Euro, uns natürlich auf alle Fälle schon unterstützt. Also es ist jetzt nicht so, dass uns 15.000 Euro, das muss man ehrlich sagen, mit der Größe des Geschäfts retten, aber deutlich unterstützt.
Gerade dein letztes Beispiel klingt halt natürlich nach dem alten Kindertraum, mal nachts im Spielzeugladen zufällig eingesperrt zu werden. Ja. sehr, 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 sehr spannendes Konzept. Dann nochmal die Frage, vielleicht um das klarer zu verstehen. Wie ist denn so eine Idee bei euch entstanden? Gerade jetzt zum Beispiel so ein, wie jetzt das letzte Beispiel, hey, lass uns mal unsere Berater und Beraterinnen hier im Laden quasi exklusiv nach Ladenschluss vergutscheinen.
Wie das entsteht, ist natürlich eigentlich meistens eine Teamarbeit. Man kann es nicht pauschalisieren. Manchmal sind es auch kleine, kurzzeitige Ideen, die ich habe, die sich aus vielen Sachen zusammenspinnen. Da muss man aber ehrlich sagen, alles, was wir machen, nicht nur in dieser Not, aber speziell in dem Lockdown, war eine unglaubliche Teamleistung. Also da gehört vielleicht jemand dazu, der das zusammenführt und in Gesprächen vielleicht noch irgendwie sammelt, aber zum Schluss ist es eine Teamleistung, die ich mir definitiv auch nicht zu einem großen Prozentsatz anrechne, sondern es bleibt eine Teamleistung, die gleich verteilt ist und ganz unterschiedlich verteilt ist manchmal. Und das macht auch so ein für uns Konzept oder auch so eine kleine Familie in unserem Geschäft, macht das auch aus. Ne, das war ja alle auch dazu was mitbringen. Also ganz viele haben ja große Fachlichkeiten, die sie selber manchmal noch gar nicht wussten. Die haben wir vielleicht sogar erst gefunden bei dem jeweiligen. Und das ist natürlich was für viele auch toll ist, zu sagen, ich habe jetzt von mir aus alle Texte geschrieben oder hatte von mir aus die Grundidee, das mit dem Crowdfunding, oder bin auf die Idee vom Chutney gekommen und jetzt verkaufen wir die toll. Und jetzt ist es vielleicht ein Produkt, was von mir aus, ich sag mal, gesponnen noch 2 Jahre im Laden haben. Das ist natürlich schon für jeden auch eine tolle Krone, die man sich aufsetzt. Manchmal lauter, manchmal leiser. Ne? Also wir haben auch Auszubildende, was ich ganz spannend finde, da haben wir ein paralleles Projekt gemacht mit denen. Die haben eine Idee entwickeln sollen, eine Postkarte zu entwickeln, eine Postkarte, die mit Tee gefüllt ist. Das ist nochmal was anderes als eine klassische, die für die Zeit nach der Corona-Krise vielleicht verkauft werden könnte, um sozusagen noch mehr Unterstützung einzuverdienen, sagen wir mal so, und das vielleicht sogar mehreren Geschäften anzubieten, dass sie mit diesem Produkt extra Umsatz machen können. Also die Grundidee kam diesmal jetzt von mir, aber ich wollte halt, dass zum Schluss meine Auszubildenden vielleicht da was dazu beitragen. Und mit Kurzfassung, es ging sehr positiv aus, es wurden sogar zwei Ideen für Gewinner beschlossen im Team, auch mit einem Preis gekürt, und die sind kurz vor der Produktion, und dann ist es natürlich toll, als Auszubildender sowas in der Hand zu haben und zu sagen, okay, das verkaufen wir vielleicht sogar noch in mehreren Geschäften.
Ja, definitiv spannend. Da wir jetzt schon 50 Minuten miteinander sinnieren, finde ich, ist mir jetzt ein innerer Gedanke, dass man ja gerade in der jetzigen Zeit so zwei Perspektiven häufig antrifft. Die einen, wir wollen zurück, also zu sagen, die Zeit nach dem Lockdown ist die Zeit von davor, und die halt wirklich vorwärts gehen wollen, die was verändern wollen. Es klingt für mich so, als würdest du eher zu Gruppe 2 gehören, und deswegen die Frage, was hast du denn aus den letzten Wochen für als Geschäftsmann und für euer Geschäft und auch für das Team und für eure Kultur gelernt? Was macht ihr? Hat sich euer Fokus für die Zukunft angepasst? Gibt es Dinge, die ihr jetzt anders machen werdet, vielleicht regelmäßig? Also was sind so Dinge, die sich gegebenenfalls jetzt ändern durch die Erfahrungen der letzten Wochen?
Es sind eine Menge Fragen in einem. Also ich versuche es mal ein bisschen aufzuströseln. Zum Schluss habe ich eins gemerkt, und das steht auch über allem, ist zu sagen, gesund nach vorne zu schauen, ist das, was einen emotional sehr positiv beeinflussen kann. Und also was will ich damit sagen? Ich muss es kurz mal selber für mich ein bisschen fassen. Ich bin grundsätzlich ein großer positiv denkender Mensch. Und wenn ich das nicht hätte, wäre genau so eine Zeit, wie wir jetzt eigentlich, ich sag mal, zu einem kleinen Teil hinter uns haben, sehr schwer, würde sehr dazu verlocken, die Tür zuzuschließen, die Arbeit, die mit viel Kraft auch zusammenhängt in unserer Ebene, einfach zu lassen und sich einen, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, klassischen Job zu suchen, sich ins Büro zu setzen und zu sagen, das werde ich schon auch noch schaffen. Ich bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen, ohne das jetzt im Büro klein zu meinen. Aber das Volumen eines Selbstständigen, gerade in dem, was wir für Ansprüche fahren, ist groß. Aber das haben wir uns natürlich auch mit viel Freude selber ausgesucht. Aber die Phase trägt auch dazu bei, dass man es ganz schnell auf die Idee kommt, dass man das nicht gut findet und lässt. Okay. Und ich glaube, was... das positive Denken trägt dazu bei, zu sagen, wir finden eine Lösung, wir arbeiten dran, weiterzukommen, wir lassen uns nicht ablenken von dem, was wir eigentlich an Fokus haben. Und wenn wir mit unseren Ideen und auch mit der Kreativität, die wir in uns tragen, so eine Phase überstehen, dann sind wir so kräftig, dass wir, ich glaube, so viel schaffen können, dass wir jetzt noch selbstbewusster und noch gestärkter aus so einer Phase kommen, als ganzes Team. Ich bin sehr überrascht, dass ich das nicht nur von mir behaupte, sondern das auch jetzt schon im Laden und auch in den anderen Zweigen merke, dass wir als Team so sehr viel stärker und uns vielleicht mehr respektieren, weil wir ganz toll auf uns eingegangen sind, gut zusammengearbeitet haben und auch so eine Phase, die sehr, sehr ungewöhnlich ist und ich glaube, wenige bis jetzt in ihrem Leben mitgemacht haben, also alt wie jung oder vielleicht noch gar nicht, dass das was Tolles ist, wenn man da jetzt rausgeht, eigentlich, ich sag mal, trotzdem mit einem Grinsen nach vorne denkt und sagt, okay, Scheiße passiert, hat wehgetan und hätte auch schief gehen können. Mhm. Aber wir sind bei den Dingen geblieben, die uns ausmachen, und ich kann jetzt noch nicht sagen, dass wir raus sind aus dem Ganzen, aber dass wir auf dem Weg sind, uns da selber raus zu katapultieren mit viel Kreativität, mit der Stärke unserer Kunden, die wir, oder mit unseren Partnern, die wir uns seit Jahren aufbauen.
Das wäre tatsächlich jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Vielleicht ein bisschen unangenehm. Also das klingt ja sehr positiv. Du hast gesagt, man hat auch gesehen, worauf man sich verlassen kann und auf wen. Sind denn Partner und auch Kollegen und Kolleginnen auf der Strecke geblieben in dem Prozess? Oder war es wirklich so, wie du es beschrieben hast, dass es ein reines, engeres Zusammenschweißen war?
Ja, in unserem näheren Kreis ist niemand auf der Strecke geblieben, sagen wir mal so. Da hatten wir Glück, dass alle Charaktere schon zu uns gepasst haben und es sich eher noch deutlich herauskristallisiert hat, dass wir da zusammengehören, sagen wir mal so, im emotionalen Bereich. Aber ich habe natürlich auch vieles mitbekommen außerhalb des Ladens, vielleicht mit befreundeten und bekannteren Geschäften, größeren Unternehmungen, wo natürlich auch genau die Gegenseite passiert ist. Panische Handlungen, existenzielle Angst zu sagen, okay, jetzt muss ich das tun, ich muss jetzt unbedingt meine Mitarbeiter kündigen, um weiter zu überleben. Und das ist auch kein Vorwurf an die Handlung selber, aber das sind natürlich manchmal Dinge, die aus einer Kurzschlussreaktion entstehen und die man hätte vielleicht auch anders behandeln können, vielleicht aber auch nicht. Also so viel Offenheit bringe ich schon mit, aber das, was ich beobachtet habe, war natürlich auch viel Panik. Und ich sage nicht, dass der Vorwurf geht nicht darin, dass jemand Panik fühlt, aber wenn er ein Geschäft führt oder wenn er irgendeine Unternehmung anführt, dann hat er die Verantwortung noch mehr. Und wenn jemand Mitarbeiter ist einer Unternehmung, dann hat er genauso trotzdem die Verantwortung für sich selber, aber auch für seine Mitarbeiter oder für seinen Außenrum zu sagen, ich bin trotzdem noch offen für die richtige Information, ich bin trotzdem noch offen für eine Berichtigung meines Denkens oder ich bin trotzdem noch offen, was es noch für eine zweite Lösung gibt. Und das ist natürlich bei so einem großen, schnellen Thema, wie wir jetzt hatten, das ist hat bei vielen nicht funktioniert. Und da gucke ich mit einem coolen, weinenden Auge hin und sage, schade, dass es so sein muss, aber man kann ja auch nicht jedem seine Handschrift, also es passt ja auch gar nicht zu jedem. Jeder hat ja ein anderes Feeling, damit umzugehen. Und ich sage mal so, wer weiß, wer zum Schluss Recht behält, vielleicht ist auch der, der die Panik ausgemacht hat, vielleicht ist der zum Schluss auch irgendwo der Gewinner und er kann die Firma aufrechterhalten. Ich glaube, mit vielen Emotionen, wie gesagt, da sind wir noch nicht durch, dass für uns wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, dadurch viel Kraft bekommen haben und ich glaube sogar auch, dass wir da auch einen Schritt, auch wenn wir Schwäche gezeigt haben, und das ist ja dadurch, haben wir gesagt, trotzdem Kraft ausstrahlen für unsere Kunden und das ist auch so eine Sache, die sich ja auch viele mitnehmen können. Nicht immer, wenn du Schwäche ausstrahlst, bist du schwach, sondern manchmal bist du viel stärker. Und sowas kann man vielleicht jeder für sich privat auch mitnehmen, zu sagen, das muss man austesten. Nicht viele kommen damit zurecht, aber oft geht es gut aus.
Das ist, um ehrlich zu sein, schon ein total schönes Schlusswort. Dennoch kann ich das nicht zulassen, ohne meine vorhin sehr verschwurbelte Frage nochmal klarer zu stellen, aber genau in der Aufnahme, dass du so in deiner positiven Art, versuche ich es nochmal mit einem neuen Ansatz. Gab es diesen in der Zeit den Wow-Moment, wo du gedacht hast, wow, wie gut funktioniert das gerade? Und wow, warum haben wir das eigentlich nicht schon immer so gemacht? Oder wow, das müssen wir auf jeden Fall in Zukunft genau so beibehalten. Gab es sowas?
In vielen kleinen Momenten, die größeren Momente, die mir vorkommen, ist natürlich diese Crowdfunding-Aktion, wo ich selber wenig Erfahrung hatte. Das ist natürlich wow zu merken, wie sehr man unterstützt wird, wie viele Menschen aus einmal sich dafür auch interessieren. Und man unterschätzt völlig diese Stellung teilweise, die man vielleicht hat und genießt. Aber von genießen kann man eigentlich nicht sprechen, weil das macht man ja meistens bewusst. Also das tun wir nicht, das haben wir jetzt gemerkt. Und dieser Wow-Effekt, da müsstest du mir jetzt noch was in den Mund legen,
Also, du könntest sagen, wow, ist dieses neue Chutney lecker.
Ja, ich freue mich immer wieder, eigentlich aus solchen schweren Phasen mehr Kraft mitzunehmen, als auf so einer Welle zu schwimmen, die keine Probleme macht. Auch wenn natürlich das immer so leicht gesagt ist, dass man sich das wünscht und jeder Tag wäre toll, wenn da flockig, Sonnenschein und Co. ist. Aber ich muss sagen, das Gefühl, aus der Phase zu kommen und gefühlt mit viel Kraft zu kommen und Motivation, dass man es hinkriegt, egal was jetzt noch kommt, das ist verrückt, weil ich natürlich selber auch sage, was machst du ja eigentlich? Ist doch viel einfacher, der andere Weg wäre doch eigentlich einfacher. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch zu merken, dass die Kundschaft da auch so da ist und dass die Unterstützung natürlich da ist und dass die Mitarbeiter so gut sind. Ja, ich glaube, das ist auch ein kleiner Traum von mir und darum mache ich das auch. Also zu sagen, ich glaube, schnell ist Geld und viel Geld zu verdienen, wenn ich das im Kopf gehabt hätte, müsste ich mal ganz salopp sagen, müsste ich andere Dinge machen. Ne? Ich habe mich dafür entschieden und bin eigentlich jetzt auch gerade danach sehr froh, dass es genau mit so vielen Emotionen gespickt ist, auch solche schweren Phasen, dass wir mit unserem Geschäft da gefühlt auf dem richtigen Weg sind und das vielleicht dadurch auch eine Magnetkraft hat, zu sagen, viele gebt uns ein Stück von eurer Kraft ab, von mir aus oder von eurem Gefühl, was auch immer. Ja. Spannend wäre das natürlich, auf euch zu münzen. Was ich ja auch ganz spannend finde, ist, dass die Emotionalität zu versuchen zu digitalisieren, umso größer und umso aufklärender kann man ja vielleicht auch mal handeln. Aber dafür habe ich noch keine Idee.
Naja, man muss ja nicht alle Ideen gleich haben. Du hast es ja jetzt eigentlich schön formuliert. Das ist ja das Klassische, die Krise als Chance. Und das sagt sich ja immer so leicht. Aber im Zweifel freut sich auch jeder, wenn man keine Krise hat. Weil also Krisen machen halt, zumindest wenn man mittendrin ist, immer wenig Spaß. Hinterher denkt man immer, gut, dass es eine Krise gab. Aber wenn man im Tal der Tränen schwimmt, ist es halt super anstrengend, wenn das Wasser bis zum Hals steht. Aber genug der Metaphern. Ich freue mich sehr, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Der Chat ist noch offen, falls es noch Fragen gibt. Das Ganze ist ja heute das erste Mal interaktiv gewesen. Und ich danke auch sehr für deinen Cocktailvorschlag, den Blutorange Bourbon Smash. Mhm. Es war ein sehr launiges und sehr sympathisches Gespräch. Und es freut mich sehr zu hören, dass du zuversichtlich in die Zukunft guckst. Und auch mir bleibt dann an diesem Punkt nur dir und deinem Laden und deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du an dieser Premiere des Live-Podcasts und dieser Aufzeichnung teilgenommen hast. Sven, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank auch euch.
Muss dein Hund jetzt eigentlich raus?
Nö, da läuft jetzt hier rum. Jetzt hat er halt einen Knochen gefunden. Das ist ja. Nee, es war auch sehr interessant. Ich meine, für uns oder für mich macht es ja auch, ist ja auch selten, dass ich das alles mal zusammenführe und es ist auch mal ganz spannend, sich da selber.
Da ist er. Ist schön, dass dich auch mal jemand fragt, wie es dir geht, oder?
Ja, genau. So meinst du das.
Schön. Super. Dann vielen, vielen Dank. Gibt es noch vielleicht eine wichtige Frage, Sven? Kann man dich eigentlich in den digitalen Medien finden, vor allen Dingen in den Profi-Netzwerken Xing, LinkedIn? Hier gibt es nämlich gleich schon die ersten Anfragen.
In den Profi-Netzwerken habe ich bei Xing eine verkleinerte Version. Die hatte ich mal ein bisschen größer, da habe ich sie verkleinert. Also bei Xing findet man mich, Sven Gottschalk, auf Facebook über Svenne Jena und über Instagram auch.
Okay, man kann also in Kontakt mit dir kommen, um gegebenenfalls auch weiter neue Ideen mit dir zu schmieden.
Genau. Ich glaube, auch meine Handynummer und meine E-Mails sind gut ausgeschrieben auf www.delcorazon.de.
Und da haben wir das auch noch positioniert. Fantastisch. Dann empfehle ich natürlich auch noch handelskraft.de. Lesen, hören, gucken. Und bedanke mich auch bei deinem Hund für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bei dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Donnerstagabend. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke dir auch. Bis bald.
Genau. Und dann alle anderen, macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal dann mit der Verena von der K5. Ciao, ciao.